Hallo und herzlich willkommen zu Volume 113 von Black FM, dem Podcast, der aktuelle Themen zum Verein SK Sturm Graz beleuchtet, hinterfragt, analysiert und diskutiert. Zwei Runden sind ins Land gezogen, all das bei überdurchschnittlich warmen Temperaturen und auch der VAR erhitzt bereits die Gemüter. Unmittelbar hinter uns liegt ein ambivalentes Wochenende. In der Bundesliga gab es die ersten drei Punkte, in Liga 2 dafür leider eine Abfuhr in Wien. Wir wollen uns heute vor allem mit Zweiterem beschäftigen und haben uns zu diesem Zweck nicht nur einen Captain's Corner mit Gabriel Heider für euch. Nein, uns gegenüber sitzt einer, mit dem wir heute ganz ausführlich über die Zweier von Sturm oder wie Menschen mit fußballerischer Romantikbegabung sagen, Jacomini 09, reden werden. Wir werden aber auch seine Geschichte etwas beleuchten, hat er doch beachtliche 128 Spiele für unseren SK Sturm am Kickerbuckel und auch sonst sicher einiges zu erzählen. Wir begrüßen den vielleicht größten Fußballer, den der USV Koblenz je hervorgebracht hat, Sturm 2 Co-Trainer Michael Madl. Servus Michi.
Hallo, grüß euch.
Und auf Black FM Seite agieren wir heute in einem dynamischen Duo. Mit mir im Studio und direkt angereist aus Graz-Waltendorf, Taktikfreak und Experte für eh alles bei Black FM, Frank Vonisch. Hallo Frank.
Hallo.
Mein Name ist Andreas Terler und wir starten direkt rein in Ausgabe 113 von Black FM. Zu Beginn, wie immer, unsere Shoutouts. Frank, du beginnst mit Manfred Zakaria.
Mit Manni oder Manni Zakaria. Wir haben in einem steirischen, war es ein steirisches Kleinformat oder war es ein Online-Medium? Ich weiß es nicht mehr. Wo haben wir es gelesen?
Weiß ich auch nicht mehr.
Irgendwo stand, Manni sieht kein Land mehr bei Sturm.
Es war Online-Medium.
Glaube ich, Online-Medium. Mhm. Wir glauben, das ist ein Blödsinn. Wir glauben, es gibt Gründe, warum Manfred Zakaria vielleicht über seine Zukunft anders nachdenkt als andere. Und das ist ganz legitim in seinem Alter und seinem bisherigen Werdegang. Und er ist im letzten Vertragsjahr. Sturm hat, soweit wir wissen, eine Verlängerung angeboten, die der Manni jetzt zumindest noch nicht angenommen hat und schauen möchte, was möglich ist. Wir haben des Öfteren wo gehört, dass er halt immer auch ein bisschen an seine Familie denken muss. Da hat er vielleicht einen kulturell anderen Hintergrund als andere Fußballer und das hat man zu akzeptieren, finde ich. Ja, genau. Und darum gibt es da jetzt eben gerade dieses Thema. Ich glaube, da sollte man sich mit diversen Äußerungen, die wir online schon gelesen haben, ein bisschen zurückhalten. Es ist ganz normal im Fußballgeschäft, dass sich ein Fußballer mit dem Alter vielleicht nochmal woanders hin entwickeln will.
Ja, und wo ein Gehen, da auch ein Kommen.
Genau, da angeblich auch ein Kommen. Da wird heute, also wir nehmen auf am Montag, dem 13. August.
Es ist der Dienstag.
Es ist der Dienstag, der 13. August, sorry. Es fühlt sich schon alles gleich an bei der Hitze. Und es geistert ein Neuzugang herum, ein Erencan Yardımcı. 22 Jahre, ursprünglich mal aus der Galatasaray-Jugend, glaube ich. Mhm. Ne? Gerüchten zufolge 1,88 groß, Mittelstürmer, zuletzt bei Pendikspor per Laie gehört Eyüpspor aus der zweiten türkischen Liga.
Ist das ausgesprochen?
Ja, ja, ich habe ein türkisches Talent da. Mhm. Sieht man mal nicht an, aber ist so. Und der geistert da herum. Wir haben gehört von Andi Schicker, man kennt den Spieler, das sagt eben meistens schon viel. Allerdings schüttelt er den Kopf, ob der prognostizierten, in der Türkei prognostizierten 5,5 Millionen Ablöse, die er im letzten Vertrag sehr als 22-Jähriger kosten soll. Also halte ich auch für ein sehr großes Gerücht, dass so viel Geld für so wenig über den Ladentisch ginge. Vielleicht meinen sie ja 5,5 Millionen türkische Lira.
Ja, möglich.
Ja,
das da nicht umgerechnet worden ist.
Das wäre dann deutlich weniger.
Mhm. Genau. Ja, so viel zum Transfer-Talk. Hinter uns liegt ja auch ein Stadionbesuch. Mhm. Und das Ergebnis war gut, das Spiel war ganz okay. Die ersten drei Punkte sind da, aber das Drumherum war wieder mal, ja, schwierig.
Mhm. Also das Drumherum, vor allem die Eintrittssituation. Also wir haben uns aufgeschrieben als Eintrittsdesaster Nordkurve Liebenau, weil wenn man bei gefühlten, weiß ich nicht, 37 Grad am Vorplatz 40 Minuten ansteht, um reinzukommen in so ein Fußballstadion und da im Bulk von Menschen steht, kein Sonnenschutz, weit und breit, nichts zum Trinken, das ist eigentlich ein Wahnsinn. Und wenn du halt dann zuschaust, wie langsam die Menschen da über die Stiegen raufgehen. Und also es wirkt alles ein bisschen hautgestrickt. Und gerade bei solchen Temperaturen ist es vielleicht sogar ein bisschen gefährlich, wenn da 150, 200 Leute im Pulk stehen. Ich verweise auf Krems. Da sind wir regelmäßig gewassert worden mit dem Gartenschlauch auf der Tribüne. Da war es weniger heiß wie am Sonntag beim Anstellen. Also das müsste man, glaube ich, vor allem bei solchen Temperaturen irgendwie ein bisschen besser lösen, weil so geht das gar nicht. Und wir hoffen alle auf den Umbau des Stadioneingangs, der uns ja für nächstes Jahr versprochen
wird. Den Mannshohen Drehkreuzen.
Die Mannshohen Drehkreuze. Vielleicht werfen die so viel Schotten, dass das nicht mehr so heiß wird. Ich weiß es nicht.
Gut, dann ziehen wir vielleicht den anderen Punkt gleich vor, weil dort du dazu noch aktuell recherchiert hast. Genau. Es gibt leider schlechte Nachrichten, was jetzt die Sturmfrauen betrifft, denn sie werden ihren Auftakt in der Bundesliga, in den Heimauftakt in der Bundesliga gegen die Austria nicht in der Gruben bestreiten.
Nein, sie werden ihn nicht in der Gruben bestreiten. Wir haben Informationen von Sturm eingeholt, keine von der Stadt, aber dafür haben wir mit dem Platzinhaber momentan, dem GSC, namentlich mit dem Dr. Oliver Wieser gesprochen. Und es sieht so aus, dass alle Seiten daran arbeiten, dass ein Spiel der Sturmfrauen in der Grum auch mit einer höheren Regelmäßigkeit möglich wird. Momentan ist es nur so, dass noch einige Aufgaben, die vielleicht auch auf Genehmigungsseite und so verortet sind, erledigt werden, beziehungsweise eh schon angestoßen sind, aber heute noch nicht erledigt werden konnten, sagen wir mal so. Und es sind alle daran interessiert, das hinzukriegen. Im September, glaube ich, ist ja mal irgendwann das Doppel. Oder? Wann ist denn das? Wissen wir das jetzt? Auf jeden Fall kommt irgendwann Doppel und dann Länderspielpause.
Das ist jetzt gleich am Anfang.
Ja, genau. Und dann ist irgendwann Länderspielpause.
Genau, weil die U20 WM ist in Kolumbien.
Genau. Und dann ist ja so irgendwie so ein projektierter Termin, 21. September, habe ich gehört.
Okay.
Das hofft man jetzt irgendwie hinzukriegen. Da sind alle daran, das zu ermöglichen. Wäre schön, würde uns sehr freuen. Wäre es für die Mädels, glaube ich, super. Und dann gehen sich vielleicht auch wieder Doppel aus. Also quasi zuerst Damen schauen in der Grum und dann nach Liebenau oben spazieren und Sturm schauen im großen Topf.
Genau. Alles klar. So viel zu den Shoutouts. Dann starten wir rein mit dir, Michi. Beginnen wir mit deinem Werdegang quasi. Und damit wir kein Blödsinn erzählen und eventuell falsch aus Online-Quellen zitieren, klär uns einmal auf, wie es alles begonnen hat. Wie ging es eigentlich aus dem Murtal übers LRZ in die Stronach Akademie?
Ja, zuerst einmal weiß nicht, ob ich der bekannteste Spieler bin von SV Covenza, aber es gibt doch ein paar Legenden, muss ich sagen.
Zum Beispiel?
Ohne meinen Vater jetzt irgendwie groß machen zu wollen, aber der, Walter Kohl, große Legende, Eichholzer, Familie, die man oben im Murtal kennt, beim SV Covenza. Okay. Also gibt schon einige, aber nach meinem Weg war ich in der Jugend, von klein auf eigentlich beim SV Covenz. Dann ist es für mich parallel mehr oder weniger ins LRZ Judenburg gegangen. Und da war dann halt die Entscheidung, dieser Übergang in die Akademie, Sturm, GAK, Austria. Und Austria war damals mit Frank Stronach, mit der Gründung der Stronach Akademie, so das Nonplusultra, und wo man sich einfach die beste Ausbildung erhofft hat oder erwartet hat. Und da ist für mich dann eben zu Austria gegangen, nach Hollabrunn in die Akademie und war dann dort 5 Jahre und habe da die fußballerische Ausbildung draußen genießen dürfen.
War die Ausbildung auch so gut, wie du es dir erhofft hast damals?
Ja, sie war schon richtig gut. Also zum damaligen Zeitpunkt, wo ja Akademien jetzt nicht so der Standard waren, noch, da war ja quasi Frankreich, glaube ich, seinerzeit das Vorzeigeprojekt quasi, wo die Spieler nach der Reihe da entwickelt worden sind. Und dann dem hat es dann die Austria mit dem Frank Stronach eben orientiert und da war halt schon wirklich, muss man sagen, also es war zwar in Hollabrunn, also im Nirgendwo von Niederösterreich, aber es war die Schule dabei, es war Internat dabei, wir haben 4 Rasenplätze gehabt, einen Kunstrasenplatz, wir haben sehr, sehr gute Trainer gehabt, also die Ausbildung an sich war richtig gut und glaube ich, sucht nach wie vor bei der Austria seinesgleichen, also das war schon top damals. Mhm.
Und dein Talent hat ja das gerechtfertigt, dass du den Sprung dorthin geschafft hast, du hast, habe ich gelesen, mit 16 schon in der Kampfmannschaft trainiert bei der Austria dann. Und sicher eines der ersten großen Highlights war nämlich an die U17-Europameisterschaft 2004. Unter anderem mit Spielern wie Suttner, Bürger, Okotie und der Teamchef Grudowatz. Welche Erinnerungen hast du daran?
Ja, ich kann mich noch erinnern, dass ich eben unter dem Paul Grudowatz als 15- oder 16-Jähriger schon mal eingeladen worden bin in ein U17-Nationalteam. So hat das Ganze dann eigentlich mit den U-Nationalteams begonnen. Und die Qualität an Spielern war schon riesig damals. Also man muss sagen, wenn man dann weiterschaut, schon zu 20, vielleicht nehme ich euch da was vorweg, aber was da für ein Pool an Qualitätsspielern war, die internationale Karriere gemacht haben, die zu der Zeit schon in der Bundesliga gespielt haben Das war schon richtig gut. Und für mich als Junger natürlich, ich war körperlich auch schon relativ gut entwickelt und mir hat es natürlich in meiner Entwicklung super gut getan.
Bevor wir zu U20 WM 2007 kommen, noch ein Datum, 13. Dezember 2006. Kannst du dich noch erinnern, was da passiert ist?
Irgendein Debüt wahrscheinlich.
Richtig. Das Kampfmannschaftsdebüt und nicht irgendein Kampfmannschaftsdebüt, ja, sondern im UEFA Cup gegen Espanyol.
Ja, ich war mir noch nicht sicher, ob es im Winter war, aber ja, nein, ich kann mich erinnern. Also unglaublicher Moment, glaube ich, damals unter Karl Dachsbacher, oder?
Unter Georg Zellhofer, genau.
Ja, unglaublicher Moment für mich damals als so junger Spieler. Dann gleich, ich glaube, es ist um nichts mehr gegangen an sich im Spiel, aber trotzdem auswärts gegen so einen großen Verein international zu debütieren. War schon witzig und ich habe erst vor kurzem, glaube ich, mein Papa hat mir ein Foto gezeigt, wo die Dressen viel zu groß sind und ich halt noch das ein Händel gewesen. Und, sind coole Erinnerungen.
Ja, ich bin da ein bisschen ins Transfermarkt-Rabbit Hole gefallen bei der Recherche und muss da kurz noch die Austria-Aufstellung vortragen.
Oder bringst das du das zusammen?
Ja, nein. Wer war alles dabei?
Nicht?
Im Tor? Den warst du. Ewiger Austria-Goli.
Schaffi?
Genau.
Schaffer,
Lasnik, Madl, Tokic, Ertl, Mila, Blochard, Kiesenebner, Metz, Eigner und Meier waren die ersten elf. Und Georg Zellhofer eben der Trainer und Torschütze bei Espanyol, Walter Pandiani, kennt man auch noch, und Trainer Ernesto Valverde. Mhm. Also das war schon keine üble Truppe. Und auf der Bank bei der Austria Andi Schicker, der war auch im Kader.
Wirklich?
Ja.
Hat er es eine geschafft?
Hat er es eine geschafft. Also, er ist nicht eingewechselt worden, aus welchen Gründen auch immer.
Schade.
Aber er war dabei. Genau, und dann schon die von dir angesprochene U20 WM. Da muss ich sagen, kann ich mich auch noch sehr gut daran erinnern, an diesen Hype, der da geherrscht hat. Die Primetime-Spiele im ORF mit dir, mit Basti Brödel, Kavlak, Junuzovic, eben Suttner, Kotje, Hanik, Hoffer und Trainer Kludowatz. Noch einmal ein anderes Niveau an Erfahrung, die man da wahrscheinlich gemacht hat, oder?
Ja, sowieso. Also bei den Jugendnationalteams, bei diesen großen Turnieren ist das sowieso immer eine Top-Erfahrung. Aber das war schon einmal was Spezielles, jetzt allein von der Gruppe, von der Mannschaft her, damals auch mit dem Paul Kludowatz noch schon ein Mentor für mich auch gewesen, muss ich sagen, bis zu einem gewissen Grad, der mir nicht nur fußballerisch extrem weitergeholfen hat, sondern auch menschlich. Also dort einfach sehr, sehr viel zusammenpasst. Und man wird heute noch oft darauf angesprochen und uns war es damals eigentlich gar nicht so bewusst, was wir da ausgelöst haben. Wir haben dann immer zwar die ganzen Medienberichte gekriegt, beim Frühstück zum Durchlesen und dann hat man vielleicht schon langsam realisiert, was da entsteht, auch daheim. Aber in dem Moment, wo wir das Turnier gespielt haben, war es eigentlich gar nicht so. Wir haben einfach mit Freunden gekickt, so hat es irgendwie angefühlt, weil wir einfach schon wirklich lang zusammen waren, so zusammengeschweißt worden und im Endeffekt ist aus der Mannschaft der Stamm vom späteren Nationalteam, also vom A-Team entstanden, mit einem Basti, mit einem Juno, mit einem Hanik, mit einem Rubin. Also das waren schon wirklich, war eine richtig gute Mannschaft.
Mhm. Auf Vereinsebene ist dann für die weitergegangen zum FC Wacker zuerst, dann wieder zurück zur Austria, dann hat es auch die eine oder andere Verletzung gegeben und dann zu Wiener Neustadt, zeitgleich übrigens auch mit Andi Schicker, der dann auch, glaube ich, über Admira oder so dann zur Neustadt gekommen ist. Und 2012 dann schließlich der Wechsel ablösefrei zu Sturm. Wie hast du das damals in Erinnerung, wie es dann zum Wechsel nach Graz gekommen ist?
Das war damals Wiener Neustadt im Vertragsende und eigentlich ganz, ganz gute 2 Jahre gespielt. Und dann habe ich 3 Angebote gehabt, unter anderem von Sturm. Und das war damals auch noch der Paul Kludowatz in der Verantwortung. Mhm. Und dann war es für mich relativ schnell klar, dass ich das machen will. Für mich als Steirer, die ganze Familie, Sturmfans. Also das hat schon einen besonderen Stellenwert für mich gehabt. Und dann kann ich mich noch erinnern, weiß nicht, ob ich das sagen darf, aber ist ja wurscht, wir haben uns dann in Kapfenberg getroffen zum Vertrag unterschreiben und sind dann zum Feiern auf dem Schikan diese Hütten aufgefahren.
Ah, damals schon.
Die Vertragsunterschrift.
So war das. Ja. Damals schon, also ein, ja. Ein Ort, den man gern besucht.
Geschichtsträchtiger
Ort, sozusagen. Frank, Sturm damals, wenn wir uns kurz zurückversetzen ins Jahr 2012, es ist sehr oft Sturm neu gesagt worden, es wurde sehr viel neu gemacht, rauf und runter, Trainer, Sportdirektor bei den Geschäftsführern und so weiter. Welche Erinnerungen hast du an die Zeit oder an diesen Wechsel da 12, 13?
ja, großer Aufbruch. Ne? Mhm. Und dann hat man gemerkt, dass der Umbruch größer ist als der Aufbruch irgendwie. Also es war, ist, glaube ich, nicht ganz so schnell so rund gelaufen, wie man sich das vorkonstruiert hatte. Ich glaube, vor allem auf den Management-Positionen hatte man, glaube ich, ein paar andere Ideen oder hat sich vielleicht zu wenig genau ausgeredet, wie wichtig Excel-Tabellen sind oder so, das weiß ich nicht genau. Und ich glaube, das war nicht so ganz unkomplex. Und man hatte nicht unbedingt das Gefühl, dass das extrem stark auf die Mannschaft Einfluss hat, aber komplett super friktionsfrei war der Anfang, glaube ich, bei Sturm nicht, oder wie siehst du das, Michi?
Nein, weiß er nicht. Also, wenn ich jetzt an die Mannschaft zurückdenke und vielleicht vergiss ich ein paar, aber da waren schon seinerzeit noch richtige Qualitätsspieler, trotzdem auch da mit einem, der Imre war da, der Ferdl, der Grazi, Weber Manu, also da waren schon viele Spieler aus der Meistermannschaft auch noch da, also die Qualität war an sich da. Aber ich glaube, dass dann ja im Nachhinein vielleicht dann trotzdem nicht die richtigen Entscheidungen getroffen worden sind, die zu der Mannschaft gepasst hätten, sagen wir es einmal so. Mhm.
Schön umschrieben.
Kann man so sagen. Ein Zitat des damals auch frisch bestellten Trainers, wie du verpflichtet worden bist, war: Er ist schnell, technisch stark und hat ein hervorragendes Spielverständnis, Attribute, die ein guter Innenverteidiger heutzutage mitbringen muss. Die Rede ist von Peter Hyballa. Der taucht immer wieder in den Medien auf, unlängst wieder aus aktuellem Anlass, weil er gerade für Aufsehen sorgt und seinen Job in Südafrika verloren hat, weil er dabei gefilmt wurde, wie er sich mit einer Prostituierten vergnügt. Peter Hyballa, in deinen Worten, was war das für einer? Wie hast du ihn erlebt?
Einer mit, ja, einer unerschöpflichen Energiequelle, so wie es scheint. Also der war wirklich im jedem Training, auch so wie er beim Spiel rübergekommen ist. Also ständig in Bewegung, extrem laut, aber extrem fordernd. Aber muss ich aufpassen, was ich sage. Aber ich glaube, halt, wie gesagt, dass er vielleicht für die Mannschaft, die wir da zu seiner Zeit gehabt haben, und er hat dann trotzdem auch die Hierarchie eigentlich von heute auf morgen komplett durcheinander geworfen in der Mannschaft, dass das einfach der falsche Zugang war zu dem Zeitpunkt. Also ich glaube, das ist einem dann einfach auch zum Verhängnis geworden.
Hm. Ich muss gerade ans Abschiedsspiel von Mario Haas denken, wo es dann auch drum gegangen ist, wenn er nicht einwechselt, dann hätte es wilde Proteste gegeben. Ne?
Ich glaube, dann hätte es einen Blutsturm gegeben. Ja. Und er hat dann sich nachher, glaube ich, ein bisschen gerettet, dass er gesagt hat, er hat in der 77. Minute eingewechselt, weil er hat ja die Rückennummer, genau. 7. Das hat sich nur der Hyballa-Logik erschlossen, wie das funktionieren soll. Aber ja, macht ja nichts. War trotzdem ein schönes Abschiedsspiel.
Ja, auf jeden Fall. Und er hätte ja fast ein Tor geschossen.
Er hat fast ein Tor geschossen, ja.
Genau. Mit Nintendo als Sponsor drauf, kann mich erinnern, beim Abschiedsspiel. Wurscht. Mit der Saison 14-15 bist du dann Kapitän gewesen. Also für dich persönlich ist es eigentlich gut gelaufen. Damals dann Darko Milanic als Trainer, der ist dann zu Leeds transferiert worden. Und dann ist Franco Froda gekommen. Du warst trotzdem weiter gesetzt und dann im Winter 15-16 ist dann auf einmal der Transfer ins Ausland möglich geworden. Wie hat sich das damals ergeben?
Ja, es ist schon im Sommer davor, ist Fulham an mein Management herangetreten und haben einmal vorgefühlt. Die haben sich dann aber relativ schnell für den anderen entschieden. Und im Winter ist es dann nochmal aktuell geworden. Aber die Ergebnisse bei ihnen nicht passt haben und sie da einen zusätzlichen Spieler verpflichten wollten. Und nach der ersten Kontaktaufnahme mit dem Sportdirektor war dann eigentlich relativ schnell klar, dass das für mich eine unglaubliche Chance ist. War damals trotz Championship, aber trotzdem eine unglaublich coole Liga, ein richtig gut geführter Verein. Und ich glaube, gestern erst mit wem geredet, für mich war Sturm jetzt, wenn ich das Gesamtpaket hernehme, mit Umfeld, mit Mannschaft und meine persönlichen Leistungen, war ich eigentlich am besten, glaube ich. Also ich glaube, dass das mein Primetime war, sozusagen, mitunter bei Fulham vielleicht noch so das erste halbe, dreiviertel Jahr. Und da habe ich dann gewusst, wenn ich mich verändern will, dann muss ich es jetzt machen. Weil sonst wahrscheinlich werde ich bei Sturm in Pension gehen, was auch nichts Schlechtes ist, was auch was Schönes ist. Aber wenn ich nochmal ins Ausland will, dann jetzt. Und die Chance habe ich dann einfach ergreifen müssen.
Was war die wertvollste Erfahrung, die du bei Fulham gemacht hast, rückblickend?
Rückblickend eigentlich da, was richtig schlecht gelaufen ist, so gegen das letzte halbe Jahr hin. Du hast es vorher schon aufgezählt, ich habe dann eigentlich immer, sei es Wiener Neustadt gewesen, dann bei Sturm, ich habe eigentlich immer gespielt. War als Junger schon sehr gehypt und dann bei Fulham war es dann so, da haben wir einen Jokanovic war unser Trainer, relativ alte Schule noch, der hat halt auf Spieler 13, 14, der war da, aber war nicht interessant. Und da habe ich halt einfach auch komplett falsch reagiert. Also ich habe da jetzt, war dann mehr oder weniger am Abstellgleis und statt dass ich sage, okay, ich muss mich hinterfragen und vielleicht eine Schippe drauflegen, habe ich eher das Gegenteil gemacht. Und das ist was ich daraus gelernt habe, was ich auch anders machen würde. Weil ich erst letztens gesehen habe, dass der Tim Ream, amerikanischer Nationalspieler, jetzt 9 Jahre, glaube ich, dort war, zweimal mit dem Verein aufgestiegen ist, Premier League gespielt hat. Jetzt sage ich nicht, dass ich Premier League spielen hätte können, aber der ist hinter mir gewesen, hat immer Gas gegeben und man sieht, was dann sich entwickeln könnte. Und das war schon ein Learning für mich.
Mhm. Rund um den Deal, Frank, damals hat es ja auch Begleiterscheinungen gegeben, die durchaus ominös waren.
Ja, wir haben es nie durchblickt. Also der damalige General Manager Gerd Goldbrich hat von Kooperationen gesprochen im Coaching-Bereich. Wir haben das nie ganz verstanden, um was da geht. Günter Kreisel hat dann so im Nachgang nicht so recht gewusst, was er dazu sagen soll und hat nur gemeint, da ging es mehr um Wissensaustausch. Kannst du da ein bisschen mehr Licht einbringen oder besser nicht?
Ja, ist eh schon so lange her jetzt.
Gott sei Dank ist nicht meine Baustelle.
Okay, weil es war wirklich, also wir haben es ein paar Mal versucht herauszufinden, aber das war nahezu unergründlich. Und da hat der Günter Kreisler hat dann gesagt, ja, nein, passt nicht.
Nie Antwort. Ein Mysterium.
Gegeben. Ein Mysterium. Aber ist ja auch spannend. Ne? Ja. Es muss ja nicht immer überall Licht ins Dunkel.
Jedenfalls hat dich dein Spielerweg dann wieder zurückgeführt zur Austria und dann ist es quasi direkt weitergegangen ins Trainerleben. Ab wann war da dann für dich irgendwie klar, okay, Coach, das ist irgendwie meins, das geht jetzt an?
Ja, schon im vorletzten Vertragsjahr fast, weil es bei mir dann trotzdem auch mit meinem Knorpelschaden im Knie dann für mich klar war, dass ich nicht mehr weiterspielen werde, wenn mein Vertrag bei der Austria ausläuft. Und dann war es eigentlich schon so, dass ich im letzten Jahr dann mehr oder weniger so der verlängerte Arm von Peter Stöger war, hat mich da viel in seine Entscheidungen mit einbezogen. Jetzt nicht mich gefragt, was er tun soll, aber er hat es mir einfach erklärt. Und von da weg war es dann eigentlich schon so, dass mich das immer extrem interessiert hat, dass ich da gesagt habe, das wäre eigentlich was richtig gut, glaube ich, zu mir passen würde. Und ab dem Zeitpunkt war es für mich dann eigentlich, wie gesagt, so 1,5 Jahre vor Vertragsschluss war für mich klar, dass ich unbedingt im Fußball bleiben möchte und auch in die Trainerschiene und nicht irgendwo anders eintauchen möchte. Ja.
Mhm. Du warst dann in der Akademie Trainer, unter anderem Co-Trainer von Joachim Standfest, der heutige Altach-Trainer. Mhm. Dann war der Wechsel nach Wien, nach Ried, in einer sehr turbulenten Saison dann für die Rieder, zuerst unter Christian Heinle und dann unter Maximilian Senf, der ja jetzt immer noch bei den Riedern coacht. Für dich war aber dann die Zeit in Ried vorbei. Warum und wie ist das zu Ende gegangen?
Es hat dann eigentlich, nachdem der Abstieg besiegelt war, hat es Gespräche gegeben mit dem Trainerteam. Und Ried und ich hätten grundsätzlich gern weitergemacht. Wir haben dann zu der Zeit meine Tochter, also nicht wir haben meine Tochter bekommen, meine Frau hat unsere gemeinsame Tochter bekommen und wir haben dann einfach entschlossen, dass wir jetzt einmal für ein Jahr, weil wie du schon gesagt hast, eigentlich fließend vom Fußballer ins Trainergeschäft übergangen bin, ich eigentlich nie einmal weg war vom Fußball, haben wir dann gemeinsam einfach entschlossen, dass ich jetzt einmal ein Jahr eigentlich in Karenz gehe, das einfach miterleben möchte, das Kleine sehen, wie sie aufwächst. Und deswegen habe ich dieses Jahr genommen, wo ich in Karenz gegangen bin.
Mhm. Ried jetzt aber trotzdem auch unter dem nach wie vor Trainer Senft auf einem guten Weg, oder?
Ja, sehr gut. Es war ja dann auch so, dass der Max eben das Vertrauen geschenkt gekriegt hat, auch für die zweite Liga bekommen hat. Auch für die zweite Liga, der Fiala Wolf, ein sehr kompetenter Mann, da das Ganze übernommen hat und für mich extrem lehrreiche Zeit, sei es in der Akademie, aber genauso bei Ried, zwei komplett unterschiedliche Trainertypen miterleben dürfen und der Max ist ein sehr, sehr guter Trainer und wird nur ein viel besserer Trainer werden. Da bin ich überzeugt davon. Und ich gehe davon aus, dass das Ried mit der Mannschaft und mit der Kompetenz, die sie im Trainerteam haben, heuer aufsteigen wird.
Gut, dann kommen wir ins Hier und Jetzt. Und die heißt Sturm 2. Wir sagen ja Jacomini 09. Und die hat sich nach dem Auftaktpunkt beim 0:0 gegen Bregenz daheim in Gleisdorf, das klingt immer noch ein bisschen komisch, in Wien-West leider nichts mitnehmen können. Bevor wir diese Niederlage mit dir jetzt analysieren, hören wir uns an, was Gabriel Haider im Captain's Corner im Telefonat mit Jürgen Bucher dazu zu sagen hatte.
Hallo Gabriel, zweite Runde Captain's Corner zu Sturm 2. Nach dem soliden Start gegen Bregenz ist in Runde 2 in Hütteldorf das Spiel eher daneben gegangen. Was ist aus deiner Sicht passiert?
Also ich finde, wir sind direkt von Anfang an ins Spiel schlecht eingestartet. Wir haben gleich ein Standardtor gekriegt. Wenn du eins nicht gleich mal hinten bist, ist es natürlich schwer. Wir haben extrem viel Ballverluste gehabt auf alle Positionen. Sie haben ständig unser Pressing weggespielt. Also so, wenn du insgesamt drauf schaust auf 90 Minuten, muss man einfach klar sagen, dass die auf jeder einzelnen Position besser waren. Aber die Tore haben wir auch wieder gekriegt durch viel einfach eigene Fehler, wie schon gesagt, Ballverluste, Zweikämpfe nicht angenommen. Ja.
Wie habt ihr das Spiel intern nachbesprochen? Wie hat das Trainerteam reagiert? Weil immerhin hat man da gegen einen Aufsteiger 4 Tore gekriegt. Das ist ja eher außergewöhnlich, oder?
Ja, also wir haben nachbesprochen, also die Trainer haben sich hinterfragt, was sie falsch gemacht haben. Die Spieler haben sich natürlich hinterfragt, was wir falsch gemacht haben. Und also wir haben das analysiert und wir werden noch analysieren, was wir falsch gemacht haben. Und hoffen dann einfach drauf, dass beim nächsten Mal dann wieder besser funktioniert.
Das nächste Mal ist, man weiß es noch nicht, vielleicht in Gleisdorf oder auch nicht. Wie siehst du die Situation? Zum Zeitpunkt unseres Gesprächs ist die Entscheidung noch nicht gefallen, ob man in Gleisdorf spielen wird können. Was wäre aus deiner Sicht besser? Dort auf dem Provisorium weiterspielen oder gleich ausweichen?
Boah, also mit dem mache ich mir keine Gedanken, weil also es ist wieder eine Sache, wo wir einfach nicht beeinflussen können. Von dem her will ich nicht zu viel einfach mit dem verschwenden. Am Ende werden wir es dann eh sehen, wo gespielt wird und dann einfach das Beste draus machen, wie immer.
Aber ist es nicht so, ich habe mir jetzt das Spiel angeschaut, Gleisdorf in der Regionalliga, es schaut unverändert aus zu eurem Spiel. Ist das nicht ein Spieler, was, wo man sich auch Sorgen macht um seine Haxen sozusagen?
Nein, also ich persönlich mache mir jetzt keine Sorgen um meine Haxen, aber wie gesagt, also wir werden sehen, wo wir spielen werden. Ich glaube, der Platz, wie du es schon sagst, ist, glaube ich, unverändert. Aber was man so gehört hat und wo wir am Ende dann spielen, das werden wir sehen. Und wir müssen sowieso das Beste draus machen. Weil wenn wir drauf spielen, können wir auch nicht sagen, nein, wir spielen nicht. Also müssen wir das Beste dann draus machen.
Jetzt wartet im nächsten Spiel, wo es auch immer sein wird, Kapfenberg. Wir sind mit 2 Siegen gestartet, wird wahrscheinlich kein Spaziergang, oder?
Nein, das wird sicher kein Spaziergang. Also ich glaube, wir müssen in jedem Spiel auf Anschlag sein, dass wir mit den Gegnern mitfahren können. Aber wir wissen auch, wenn wir, also wie gesagt, wenn wir immer bei 100% sind, dass wir gegen jeden Gegner eine Chance haben werden. Und ja, also wir müssen einfach alles reinhauen und das Beste versuchen. Aber einfach wird es gegen gar keinen Gegner.
Jetzt bist du der Kapitän dieser Mannschaft, deswegen machen wir ja auch diese Rubrik jetzt bei Black FM. Hast du für dich eine spezielle Rolle definiert, speziell in so Wochen, wo das Spiel am Wochenende schiefgegangen ist? Gehst du da voran? Nimmst du da irgendwie speziell auch die anderen Spieler zu dir und ihr redet drüber oder ist das eher ausgewogen im Kader bei euch?
Nein, also ich versuche jedes Training, ich versuche auch neben dem Platz immer voranzugehen. Wir reden drüber natürlich über Spiel und versuchen dann gemeinsam einfach das Bestmögliche draus zu machen. Klar, als Führungsspieler versucht man immer, dass man die anderen dann wieder mitnimmt, mitzieht, aber ich glaube, ich bin nicht der Einzige. Also ich glaube schon, dass wir nach dem Spiel und auch unter der Woche dann viel einfach nur drüber reden, über Spiel und was einfach falsch gelaufen ist. Und versuchen es halt dann einfach beim nächsten Spiel besser zu machen.
Wenn man jetzt die Leute nimmt, die von oben nach unten pendeln, immer wieder, ab wann in der Woche wisst ihr, wer euch zur Verfügung steht fürs nächste Spiel? Ist das sehr kurzfristig oder weiß man das schon am Anfang der Trainingswoche?
Also Ich weiß das meistens erst immer einen Tag vor dem Spiel oder erst am Spieltag. Also wann die Spieler das dann wissen, das weiß ich selber nicht genau. Das ist dann immer verschieden. Das kommt halt auch darauf an, wie die Probe spielen. Aber für die Situation für die Spieler ist, glaube ich, also ich habe es selber erlebt, wenn du oben trainierst und dann unten spielst, das ist nicht immer einfach, aber auch da muss man das Beste draus machen und das Beste halt versuchen.
Wie weit würdest du sagen, haben die schon eingefunden in die Mannschaft? Wie weit sind wir da im Fortschritt der Integration sozusagen?
Ja, also so mit der Mannschaft verstehen sie sicher richtig gut. Ich meine, dass alle Abläufe nicht ganz funktionieren, ist glaube ich selbstverständlich, weil sie haben jetzt zweimal mit uns gespielt und eigentlich nie oder kaum mit uns trainiert. Deswegen wird das sicher in Zukunft noch besser werden.
Alles klar. Wenn wir nochmal aufs Spiel am Wochenende schauen, wo siehst du bei Kapfenberg die Stärken und Schwächen und wo wollt ihr ansetzen?
Ich glaube, Kapfenberg, sie stehen im Defensiv, glaube ich, sehr gut und brutale Stärke ist, glaube ich, die Standards von ihnen, offensiv wie defensiv. Ich glaube, defensiv brennt bei einer weniger und offensiv sind sie brutal gefährlich. Und da müssen wir auf jeden Fall von Anfang an bereit sein, wenn das Spiel losgeht, bis zum Abpfiff.
Dann alles Gute für die nächste Aufgabe. Bis zum nächsten Mal.
Perfekt. Bis zum nächsten Mal. Danke.
Ja, Michi, was sagst du zur Einschätzung des Spiels von Gabriel Haider vom vergangenen Wochenende gegen Rapid?
Ja, der Kapitän hat sich, glaube ich, relativ gut zusammengefasst. Wir sind sehr, sehr schlecht ins Spiel gestartet. Waren dann gleich einmal 1-0 hinten und waren dann gleich einmal 3-0 hinten. Also da haben wir nicht einmal gescheit noch einen Fuß am Platz gehabt. Und das war einfach das, was, glaube ich, den Unterschied gegenüber Bregenz ausgemacht hat. Da waren wir wirklich am Punkt da. Wir waren richtig scharf in den Zweikämpfen, gute Ballgewinne gehabt. Und das hat uns einfach von Beginn weg gegen Rapid gefällt. Wir haben, er hat es ja schon angesprochen, extrem leichte Ballverluste gehabt in kritischen Zonen, wo dann Rapid schon Qualität hat, muss man ehrlich sagen. Das ist eine gute Mannschaft. Aber wir haben es ihnen natürlich auch sehr einfach gemacht mit den Ballverlusten, mit teilweise auch mit unserem Zweikampfverhalten. Und dann kippt so ein Spiel relativ schnell und ist eigentlich noch 30 Minuten mehr oder weniger aus der Hand gegeben. Wir haben dann zwar nochmal kurz mit dem 3-1 vor der Halbzeit, hat man auch gemerkt in der Kabine dann, wie die Mannschaft nochmal lebt, bis dann kurz nach Anpfiff wieder der nächste Nackenschlag gekommen ist. Und dann hat man dann auch die Energie nicht mehr so gespürt, diesen Glauben, dass man nochmal zurückkommen kann. Der ist dann ein bisschen verloren gegangen, glaube ich, mit dem 4-1. Aber der Kapitän hat es eigentlich schon angesprochen, wenn wir am Anschlag sind, können wir jeden wehtun. Und wenn wir das nicht sind, dann werden wir auch gegen jeden Probleme kriegen. Das ist die Realität.
Frank, was ist dir so aufgefallen in der Partie?
Ja, also ich habe vor allem in dem, was der Gabriel gesagt hat, zwei interessante Sachen zuerst gefunden. Ich möchte ihn zuerst noch fragen. Er hat gesagt, an dem Tag war Rapid auf jeder von den 11 Positionen besser wie Sturm 2. Seht ihr das auch so oder ist es eine relativ harte Selbstkritik vom Captain?
Ich glaube, dass es eine relativ harte Selbstkritik ist, aber wenn ich jetzt die 90 Minuten drüber stülpe, kann man das schon so als Aussage treffen. Ich glaube, Rapid war einfach an dem Tag besser als wir. Ich glaube, Rapid war auf einem guten Level, wir nicht auf unserem Level und das hat einfach dann diesen Unterschied ausgemacht und deswegen hat dann, glaube ich, das Spiel auch so ausgeschaut, wie es ausgeschaut hat.
Ja, er hat gesagt, sie haben immer euer Pressing recht gut ausgespielt. Und also wenn man selber mal pressingorientierten Fußball gespielt hat, dann weiß man, wie wahnsinnig das nervt, wenn das nicht greift. Weil dann rennt man und kommt halt nie gescheit in den Zweikampf. Und dann brennt es natürlich nieder. Haben die das super gemacht oder waren die Jungs nicht scharf genug, um nah genug drauf zu sein? Was war es? Oder war es das, was du gerade gesagt hast, die Kombination aus denen waren dann gut und unsere Jungs waren zu weit weg von der Normalform?
Die Kombination war sowieso, aber ich glaube, das Ausschlaggebende war, dass wir sind im Pressing hinkommen, aber diese 1-zu-1-Duelle haben sie immer für sich entschieden. Also 8 von 10 Mal haben sie das 1-zu-1-Duell für sich entschieden und dann entsteht natürlich sofort wieder eine neue Spielsituation. Wie du schon gesagt hast, wenn dann dein Pressing ausgespielt wird, du wirst verlagert, hast es für die ganze Mannschaft schon wieder 50, 60 Meter Retour, du musst hinter den Ball kommen und das ist dann natürlich schon, erstens einmal nervt es dich, also mental, Und zweitens geht es dann natürlich auch in die Physis. Das heißt, du wirst nur schneller müde und das ist dann der Domino-Effekt, der dann entsteht. Aber wie gesagt, ich glaube, das ist das Hauptausschlagende war dann einfach, dass wir in den Duellen waren, aber da einfach nicht stark genug.
Und was uns auch ein bisschen aufgefallen ist, also wir hatten ein bisschen das Gefühl, dass in den Phasen, wo man einen Ball hatte, da und dort, würde es keine Person nennen, hat man ein bisschen das Gefühl gehabt, jetzt will man es dann doch mehr über die Einzelaktion erzwingen, dass jetzt noch ein Raumgewinn zustande kommt oder dass man die Situation jetzt löst, wo es vielleicht mit einem Pass oder einer Verlagerung auch noch gegangen war. Hat das getäuscht oder war da ein bisschen viel, ich würde es nicht sagen, viel Ego am Platz, aber wollten da manche jetzt sozusagen den Karren selbst rausziehen und es wäre eigentlich als Team einfacher gewesen?
Das wäre mir persönlich jetzt eigentlich nicht aufgefallen, muss ich sagen. Aber ja, es kann sein, dass vielleicht der eine oder andere dann, was jetzt an sich nichts Schlechtes ist, wenn man versucht, das Heft in die Hand zu nehmen, wenn es einmal nicht so läuft. Natürlich, wenn es dann nicht funktioniert und du gehst nur in Einzelaktionen, dann wird es problematisch. Aber mir wäre es jetzt im Spiel und auch in der Analyse eigentlich nicht so extrem vorkommen.
Okay, also kein Entscheidungsfindungsthema nach dem Motto, ich hätte die Option, aber ich mache es trotzdem selber.
Ein Entscheidungsfindungsthema haben wir natürlich. Also nach einem 2-4 hast du nicht immer die richtigen Entscheidungen getroffen, das ist klar. Aber ich glaube jetzt nicht, dass da zu viel Egoismus der Grund dafür war.
Genau. Und was der Gabriel gesagt hat, auch noch mitnehmen wollten, ist, er hat gesagt, die Trainer haben sich auch hinterfragt. Dürfen wir jetzt fragen, was ihr hinterfragt habt und zu welchen Schlüssen ihr gekommen seid? Auf Trainer-Team-Ebene, meine ich jetzt?
Ja, ich glaube, dass man sich sowieso nach Niederlagen natürlich noch viel mehr hinterfragt als nach Siegen. Aber natürlich haben wir uns die Trainingswochen angeschaut. War es vielleicht von den Belastungen her zu viel? War es von den Informationen, die wir ihnen in den Analysen weitergeben haben, zu viel oder zu wenig? Hätte eine vielleicht ein bisschen mehr von dem oder von dem braucht? Also du fragst natürlich auch die Jungs, wie sie einer gegangen sind, ob sie einer körperlich gut gegangen ist vor dem Spiel, ob sie frisch waren, ob sie spritzig waren. Also natürlich gehst du das Ganze durch, die Trainingswochen und hinterfragst die und hörst dann auch in die Mannschaft rein. Aber das ist, glaube ich, ganz ein normaler Prozess, der, wie gesagt, bei Niederlagen wahrscheinlich etwas mehr stattfindet als bei Siegen. Aber ja, was rausgekommen ist, wird intern bleiben, aber ich sage, wollte nur den Prozess jetzt einmal schildern, der eigentlich immer stattfindet.
Mhm. Cool.
Ja, ein großes Thema, das natürlich auch jetzt besprochen worden ist der Heimspielort. Wir denken uns ja schlimm genug, dass man nicht einmal in Graz einen Platz hat, wo man die Ligaspiele austragen kann. Jetzt ist der Ersatzspielort offenbar auch schon wieder ungeeignet. Zuerst einmal, wie war denn dein Eindruck im ersten Heimspiel jetzt gegen Bregenz? Wie schlimm war es denn da wirklich?
Gut war er nicht, also muss man schon sagen, relativ schön umschrieben. Er war in einem desolaten Zustand nach 20, 25 Minuten. Es war eigentlich schwierig, dort Fußball bzw. Kombinationsfußball zu spielen. Es war eigentlich unmöglich. Meine Info ist, dass Teile jetzt tauscht werden. Also das ist meine letzte Info und wir hoffen natürlich, dass wir in Gleisdorf spielen können, wenn es natürlich der Platz zulässt. Hm.
Hast du Angst um irgendwelche Haxen gehabt für die Spieler?
Also hinter seine Gegenspieler vielleicht, da hätte ich vielleicht Angst, aber nein, es war jetzt nicht so, dass da extreme Verletzungsgefahr gegeben war für mich. Aber wie gesagt, es kommt halt absolut kein Fußballspiel zustande, das sich wahrscheinlich irgendwer gern anschaut. Hm.
Frag du noch was dazu?
Nein. Also wir hinterfragen da immer ein bisschen das Greenkeeping in Gleisdorf, weil das ist ja nicht, dass der Platz zum ersten Mal Probleme hat. Das zieht sich ja schon ein bisschen mit den Problemen. Und jetzt haben wir gehört, dass es zwei Stellen in Gleisdorf gibt, wo die Drainage sowieso nicht funktioniert. Also ich glaube, da gibt es schon recht viele Komponenten, die den Platz zum schwierigen Platz machen. Und das ist halt ein bisschen schade, weil wir hätten uns ja total gewünscht, wenn Dümitsch der Platz ein bisschen größer wäre, weil dann könnte man ja in Dümitsch spielen, oder?
Du, wir haben von dem her alles. Der Platz ist wirklich gut bei Hand in Dümitsch. Wir haben alle Möglichkeiten und muss man schon sagen, die sind sehr, sehr bemüht. Mhm. Von dem her fällt es uns da wirklich an nichts. Also wir haben vorher schon geplaudert, wir haben gewusst, dass es einfach so ist. Das war nie ein Thema in der Mannschaft, seit ich da bin. Du gewöhnst dich du gewöhnst dich an neuen und das Wichtigste ist, dass die Trainingsbedingungen top sind und das sind sie in die Image. Also von dem her ist das jetzt nicht so ein Thema. Geisthof spielen wir natürlich besser und ich hoffe auch, dass sie das jetzt hinkriegen.
Hm. Wie fällt dein Ausblick aus auf das nächste Spiel jetzt gegen Kapfenberg? Gabriel hat gemeint, Standards wären ein Thema. Ihr in Hütteldorf jetzt wieder aus Standards ein Tor kassiert. Letzte Saison war ziemlich wild aus Standards, was Gegentore betrifft. Wo setzt man da an?
Nein, es ist so oder so ein Riesenhebel bei uns, Standardsituationen, also offensiv sowie defensiv. Und ich habe heute von unseren Videoanalysten das Teamsheet von Kapfenberg kriegt einmal als Voraussicht. Und da sind schon einige Spieler über 1,85, 86 drinnen. Also die haben schon wirklich eine richtige Größe in der Mannschaft und sind bei Standards extrem gefährlich. Und ist einfach ganz, ganz ein wichtiger Punkt, nicht nur in Liga 2, sondern international, dass du bei Standards einfach wirklich auf einem Top-Niveau bist und dieses, ja, ich nenne es immer, es ist ein Spiel im Spiel, diese Standardsituation und die wo immer, wenn wir schon nicht gewinnen, wollen wir es zumindest nicht verlieren. Das haben wir gegen Bregenz richtig gut gemacht, weil Bregenz uns da mit langen Bällen zupflastert hat, extrem viel Eckbälle auch verteidigt haben, gegen Rapid weniger gut, aber da müssen wir auf ein richtig gutes Niveau kommen, dass wir da bestehen können.
Wie sagst du die ganze Situation mit den, der Jürgen hat es genannt, die Pendler, also die quasi oben mit trainieren oder auch hoffen, auf Spielzeit zu kommen und dann aber bei euch kurzfristig dabei sein, wie der Gabriel gesagt hat, er fährt zuerst meistens am Spieltag selbst oder eben kurz davor. Wie einfach, wie schwierig ist das dann auch aus Trainerteam-Sicht?
Ja, es ist natürlich es fällt viel Organisatorisches an. Aber auf der anderen Seite ist das das Los einer zweiten Mannschaft. Damit muss man umgehen. Wenn man den Job so wie annimmt, dann bin ich mir bewusst, wie das Radl läuft. Das ist halt einfach so. Und für uns als zweite Mannschaft, wir sind in dieser Schnittstelle zwischen KM und dann trotzdem Akademie. Das heißt, es fallen einfach viel Telefonate an. Und man muss halt einfach auch teilweise bis zu einem gewissen Grad flexibel sein. Wenn jetzt zwei Spieler Abschlusstrainingtag da sind, sagen wir super. Und wenn zwei am Spieltag da sind, sagen wir auch super. Du musst halt wirklich versuchen, dann über Analysen, vielleicht kurze Videosequenzen, relativ viel Informationen in sie reinzuquetschen. Aber wie gesagt, das ist das Los einer zweiten Mannschaft, das ist nicht nur bei uns so, ist bei allen anderen auch so.
Und manchmal musst du dann, wie du uns vorher erzählt hast, im Vorgespräch auch noch im Training mit eingreifen.
Ich hoffe nicht allzu oft, weil mir rinnt noch immer der Schweiß.
bei über 30 Grad, was hast du gesagt, 15:30 war Trainingsbeginn?
15:30 Trainingsbeginn.
Wow. Ja, war sicher.
Dazu ein kleiner Disclaimer für die Hörenden, der Michi ist direkt nach dem Training, also eher so geduscht, aber direkt nach dem Training zu uns ins Studio kommen. Danke nochmal.
Ich glaube, jemand muss wieder duschen gehen.
Ja, same here.
Ja, leider können wir nichts dafür.
Frank, irgendwas noch? Thema, dann würde man weitergehen zu dem Punkt Trainingsalltag als Nomaden, wie wir es betitelt haben. Wir würden gerne grundsätzlich mehr erfahren über jetzt eure Arbeit als Team. Wir sehen euch ja nur am Wochenende bei den Spielen. Wie schaut so eine Trainingswoche aus, wenn wir das kurz durchgehen, jetzt im Hinblick auf das Spiel jetzt am Wochenende? Wo wird da trainiert? Wie macht ihr das? Was ist wo? Tilmitsch, Messendorf etc.?
Ja, grundsätzlich ist es so, dass man, wenn ich jetzt eine Samstag-Samstag-Woche hernehme, sprich Samstag Spiele, ist der Sonntag ein Spielersatz bzw. Regenerationstag, den wir in Messendorf machen. Dann ist Montag der freie Tag im Normalfall. Dienstag zweimal, wobei Kraftkammer in Messendorf ist, Nachmittagstraining in Tilmitsch. Und dann ist halt immer abhängig mit den Jungs schulisch. Also jetzt in den Ferien geht es noch, da trainieren wir dann vormittags in Teamage, ansonsten ist halt mit den Jungs in der Schule Nachmittagstraining.
Mhm. Aber trotzdem, du hast schon gesagt, jetzt Training in Tilmitsch, die Kraftkammer ist in Messendorf, gespielt wird in Gleisdorf. Wie weit entfernt ist man da von einer Optimalsituation für Zweitliga-Fußball?
Ja, ich glaube, ich habe es eh vorher schon gesagt, für mich, mir war es bekannt, wie die Situation ist und seit ich da bin, war es auch in der Mannschaft nie ein Thema. Wenn ich jetzt in Dienstag hernehme, wo wir zwei Trainings haben mit Kraftkammer am Vormittag in Messendorf und Nachmittagstraining in Tilmitsch, haben wir die Kraftkammer, die Jungs können Mittagessen gehen in Messendorf, können da bleiben, können heimfahren, was auch immer sie machen wollen und fahren dann nach Tilmitsch. Und ich glaube, alles, was vielleicht ein bisschen anders ist oder mal verändert wird, nervt dich wahrscheinlich am Anfang, aber es wird dann zur Normalität. Und seit ich da bin, hat sich bei mir noch keiner beschwert drüber. Und auch wie vorher schon gesagt, in Teamage, wir haben alles. Also die Plätze sind wirklich, wirklich gut. Die Utensilien, das passt immer alles. Also da gibt es gar nichts. Die sind sehr, sehr bemüht. Und deswegen ist es optimal? Nein. Machen wir deswegen einen Fastlauf? Nein.
Frank, machst du einen Fastlauf?
Naja, mache ich einen Fastlauf. Also Fastlauf ist vielleicht übertrieben, aber man wünscht sich als Sturmfan halt was anderes für die Zwarer, muss man ganz ehrlich sagen, weil du verbringst einfach Zeit im, wie hat der Jürgen gesagt, im Commute, also zwischen den einzelnen Orten, den man wahrscheinlich anders da nutzen könnte, und es ist einfach ein bisschen schade um die Zeit, finde ich. Das ist der eine Punkt. Und gerade in einer Phase, wo der Verein vielleicht wirtschaftlich andere Möglichkeiten hat, hat man jetzt gerade ein bisschen das Gefühl, man müsste wahrscheinlich ein bisschen intensiver und schneller daran arbeiten, dass sich diese Infrastrukturthemen ein bisschen auflösen. Wir kommen dann später eh nochmal zu diesem Thema des Trainingszentrums. Aber, also mache ich ein Fasslauf, um mit Michi zu zitieren. Nein, aber finde ich das jetzt okay? Muss ich sagen, nein, finde ich auch nicht okay. Also das ist halt einfach wirklich nicht cool, und man sieht, dass wir da halt echt Baustellen haben, die halt gelöst gehören. Und da verstehe ich halt jeden, der sagt, für die KM große Transfers ist alles kein Problem, aber wie man mit den Plätzen wann und wo tut, das ist die volle Scharade. Also da muss man vielleicht hin und wieder auch ein bisschen von Prioritätensetzung sprechen. Und da glaube ich, wenn man das Konzept von Sturm verfolgt, dass die Ausbildung junger Talente jetzt gar nicht so unwichtig ist, und dass ich halt, wenn ich so Leute wie Malic und Kern und so hole, die dieses Pendeln auch wahrscheinlich für die Entwicklung auch brauchen und die halt oben nicht immer spielen, aber unten dann halt auch die Spielzeit brauchen, dann muss ich, glaube ich, meiner zweiten Mannschaft auch diese Priorität mal einräumen, dass ich sage, ich muss die Themen, die die haben, auch wirklich ernsthaft angehen und lösen. Und ich glaube, das Gefühl hat man nicht immer, und darum gibt es da relativ viel Kritik für die Situation von der Zwarer. Wenn ihr es nicht kritisiert, ist eh super, wenn ihr es annimmt. Aber wir denken uns halt, naja, also das wäre schon besser gelöst, als es jetzt gelöst ist. Darum bohren wir da so rum.
Was ich mir nämlich auch denke, ist, man steht ja doch im Kampf um Talente, und man weiß ja, dass wenn man es, Red Bull ist natürlich, steht natürlich da ganz oben, aber wenn sich dann junge Spieler entscheiden müssen, wo sie hingehen, und das kann natürlich Salzburg sein, Rapid hat ein großes neues Akademiegebäude eröffnet, andere Vereine ziehen da auch nach. Glaubst du nicht auch, dass da das schon ein Grund sein kann, für welchen Verein ich mir jetzt entscheide, wenn ich jetzt nicht irgendwie vorbelastet bin, familiär und alle Sturmfans an der Hand?
Glaube ich nicht, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, Sturm Graz hat so viel Anreiz mittlerweile für junge Spieler, für junge, talentierte Spieler, da herzukommen. Trotzdem auch mit einer extrem erfolgreichen ersten Mannschaft, dann mit einer zweiten Mannschaft in der zweiten Liga. Also das ist schon was, das sehr verlockend ist. Und wenn man sieht, was für ein Sprungbrett Sturm Graz sein kann, glaube ich, steht das einmal über allem. Und ich verstehe schon, dass das vielleicht nach außen hin jetzt botschert wirkt, wenn man da so hin und her pendeln muss. Aber in Wien in der Akademie sind die Jungs genauso eine Dreiviertelstunde mit der BIM zum Training gefahren. Also die Fahrzeit ist halt, die einen fahren öffentlich und wir müssen halt die 25 Minuten nach Dimitsch fahren. Deswegen sehe ich da jetzt nicht das große Thema, wenn ich ehrlich bin.
Ein anderes Thema, das vielleicht tatsächlich nur dazu kommt, auch ein sportliches, ist die Youth League. Gespielt wird ja da, wie wir mittlerweile wissen, im Stadion Fischl in Klagenfurt, weil das ja in unmittelbarer Nähe zum Champions League-Spielort sein muss. Wie sehr beschäftigt die oder eicht das jetzt schon oder ist das noch sehr weit weg?
Nein, natürlich, also vor allem was den Terminplan betrifft, den Kalender betrifft, ist er schon, gibt schon sehr viel zu bedenken, und da sind wir wieder bei der Schnittstelle. Zweite Mannschaft. Sehr viel natürlich auch welche Jungs da dann spielen dürfen. Dürfen ja, glaube ich, nur zwei Fünfer nominiert werden. Also da gibt es schon dann natürlich auch Dinge, die im Kader dann wichtig sind, wie man die zusammenstellt. Also da beschäftigt uns natürlich schon. abgesehen davon, dass eine riesen Vorfreude herrscht, weil das natürlich was Besonderes ist für alle Beteiligten.
Wird dann sicher ein Punkt der Trainingssteuerung spannend, oder?
Absolut. Kann natürlich passieren, dass du am Mittwoch auswärts irgendwo herumfliegst, vielleicht am Donnerstag erst zurück und am Freitag in Schlagmethode bist. Also es wird extrem cool und ich freue mich richtig drauf, aber es wird natürlich eine richtige Herausforderung. Das auf alle Fälle.
Aber das heißt, die Liga würde da nicht reagieren?
Ja, ich kenne mich nicht zu 100% aus, ich bin nicht so in der Materie drin, aber ich glaube, dass es da gewisse Regeln gibt mit wie weit der Spielort quasi von uns weg ist. Da verweise ich an den Basti Baumgartner, unseren Teammanager.
Okay, gut.
Das müssen wir uns da mal erkunden.
Dann fragen wir dort, ja.
Lostag ist auch da, der 29. August, eben wie für die Einser, für die Champions League. Es gibt auch hier ein Ligasystem jetzt, also es gibt 3 Heimspiele, 3 Auswärtsspiele. Ganz ehrlich, welche internationale Top-Akademie würdest du gern sehen?
Was haben wir für Töpfe? Das ist ja auch nicht so.
Habe ich jetzt nicht vor mir, aber es ist vergleichbar mit den Champions League-Töpfen. Also kann man sich ungefähr vorstellen, wer da im Ansatz ist.
So einen großen Schlagsmann vor.
Also punkto Champions League sind wir ja beide in Mailand. Also,
Mailand, wirklich?
Ja, also AC Milan in dem Fall.
Also wir denken immer in Auswärtsfahrten.
Ja. Macht Sinn.
Und dort täten wir
schon. Welches Akademiegebäude am imposantesten, das kennt ihr jetzt überhaupt nicht, genau, sagen, da kenne ich mich nicht aus. Nein,
da habe ich kein Know-how dazu.
Aber England kennt da natürlich schon.
Sagen, mich würde, glaube ich, schon ein Englisches interessieren. Die haben da sicher was.
City hat sicher einen ziemlichen Ballast.
Deswegen, das wäre schon sehr interessant, glaube ich.
Trainingszentrum ist ein gutes Stichwort.
Trainingszentrum ist ein super Stichwort.
Genau.
Bei uns steht da Trainingszentrum in Bruntigam, neue Heimat, Fragezeichen. Bei der Generalversammlung hat der Präsident Jauch ja relativ viele Pläne fürs Trainingszentrum, für Jugendakademie und Damen vorgestellt. Wir waren damals ein bisschen verwundert, weil er hat von 3 Plätzen geredet und das war uns damals ein bisschen wenig nach vorne gedacht, weil wir uns überlegt, was fehlt uns eigentlich jetzt an Plätzen, und dann haben wir ein bisschen durchgezählt und haben gesagt, naja, 4. Dann hat es immer geheißen, die Qualität der Trainingsmöglichkeiten und das Gebäude, das da hingestellt wird, wird alle Stickling spülen. Inwieweit wisst ihr über die Pläne und über das Projekt und über einen Vorplan? Der Michi schüttelt den Kopf.
Ich weiß über das...
Gar nichts.
Gar nichts. Okay. Also ich weiß, dass es, glaube ich, in Arbeit ist, aber mehr bin ich ja der falsche Ansprechpartner. Mhm.
Würdest du, wenn es heißt Jugendakademie und Damen, wenn du das jetzt dir ausdenken müsstest, wie groß muss das sein, dass das beherbergen kann, organisatorisch?
Naja, ich weiß, dass bei der Austria draußen in der Akademie haben wir 2 Rosenplätze gehabt, einen Kunstrosenplatz. Und dort waren alle 3 Akademie-Mannschaften, teilweise sogar Jugend, plus jetzt dann auch die Young Violets dort. Also das wäre dann die Damenmannschaft dazu. Mhm. Also da haben wir 2 und einen Kunstrosenplatz gehabt. Also das,
Und das hat gereicht?
Das hat gereicht. Auch organisatorisch natürlich wichtig, frühzeitige Planung, aber es hat gereicht.
Mhm. Okay. Weil wir haben mittlerweile von diversen Downgradings erfahren, Andi. Da hast du mehr gehört als ich.
Ja, da hört man unterschiedliches. Also ich bin gespannt, was dann wirklich rauskommt. Also zwischendurch war mal die Rede davon, dass 3, jetzt haben wir zwischendurch einmal gehört, dass 2 und ein kleinerer oder so. Wir sind jedenfalls sehr gespannt, aber es dürfte ja auch zeitnah irgendwann einmal was kommuniziert werden, weil man hat ja, glaube ich, vor, dass man da im Laufe des Herbsts noch den Spatenstich setzt.
Ja, genau. Das haben wir auch gehört und das hat relativ viel Planung noch passiert.
Genau.
Okay. Ja. Gut, dann werden wir über Bruntigam nicht so viel reden, weil wenn du da sozusagen relativ außen vor bist, werden wir dich mit diesen Themen auch nicht nerven. Bringt ja gar nicht viel. Aber allein die Info, dass die Austria mit 2+1 eigentlich durchkommt mit der Menge an Mannschaften, ist auch schon mal nicht schlecht.
Absolut.
Genau. Weil wir haben vor nicht allzu langer Zeit die Damen da gehabt, also 2 Spielerinnen, die uns halt gesagt haben, also die haben halt von 3 Rasenplätzen und einem Kunstrasenplatz geredet und halt Flutlicht und alle Stickeln halt, ne? Und okay, aber ja, schauen wir, werden dann eh sehen, was jetzt in Stufe 1 herauskommt.
Ja, es gibt ja anscheinend auch noch die Option auf Erweiterung, also.
Genau, wenn die Grundstückspreise in Puntigam sich wieder in den Griff gekriegt haben, haben wir gehört.
Das ist richtig.
Da will man mit dem Champions-Ligisten Sturm Graz jetzt anscheinend goldene Meriten verdienen. Aber ja.
Mal sehen.
Genau.
Jo. Dann kommen wir eigentlich schon zum Schlussspiel in dem Fall.
Du hast es quasi schon überstanden.
Fast. Du warst zwar Verteidiger, hast aber in deiner Profikarriere, wenn wir richtig nachgeschaut haben, 15 Tore erzielt.
Kann das hinkommen?
Das kann ich. Ich bin bei so Taten richtig schlecht.
Okay, gut.
Sehr viele davon mit dem Kopf wahrscheinlich, nehme ich an. Insofern haben wir uns gedacht, wir spielen mit dir das Vollendenspiel, auch wenn Fragenarchitekt Michael Pelitz heute wieder mal nicht zugegen ist. Es geht ganz einfach, wir lesen dir abwechselnd einen Satzanfang vor und du beendest ihn dann. Dann fang ich an oder fangst du?
Fang du an.
Gut, fang ich an und wir wechseln ab. Erstens, wenn ich den Ortsnamen Tilmitsch höre, dann?
Denke ich an Training.
Mhm. Wenn jemand Kobenz statt Kobenz sagt, dann?
Und dann muss er Ortsausfahrt nehmen.
Radikal ist das. Okay. Was ich schon immer besser konnte als Sebastian Prödel ist?
Alles mit dem Ball.
Okay.
Was Sebastian Prödel schon immer besser konnte als ich ist?
Alles mit dem Kopf.
Die drei Spieler, über die sich noch alle wundern werden bei Sturm 2 sind?
Na, da passt es. Das wäre unfair den anderen gegenüber, da jetzt irgendwen hervorzuheben.
Aber im Kopf hast du wen?
Im Kopf
habe ich. Wir haben vorher intern gewettet, dass du darauf nichts sagen wirst.
Ja, man muss es
probieren. Aber wir haben es ausprobiert. Aber du hast den zweiten Anlauf. Der Man to Watch im diesjährigen Sturm-Profikader ist?
Der Herr Malic.
Ja?
Ist uns auch schon sehr positiv aufgefallen.
Mhm. Aber gut, der war ja, also, wie siehst du Malic? Ist das Eierspüler oder ist es ein Grießseinspüler?
Nein, ist im Trainingskader der Kampfmannschaft. Und je nachdem, wie es dann ist mit den Springern, ist er bei uns, um Spitzer zu sammeln. Aber sehr, 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 sehr reflektierter, guter, bodenständiger Junge.
Gutes Stichwort, weil Beich ist jetzt, glaube ich, zweimal als Rechtsverteidiger eingesetzt worden. Was ist auch da die Idee hinter, weil wir haben bis jetzt eigentlich in den Tests von der Ansa als Sechser und eben Innenverteidiger gesehen?
Ich glaube, dass er alle drei Positionen in dem Bereich, also Sechser, IV, AV spielen kann. Wir haben ihn jetzt einfach einmal auf der AV-Position eingesetzt, wie das dann in Zukunft sein wird, wissen wir nicht, aber hat er auf der Position eigentlich seine Sache gut gemacht. Mhm.
Die nächste Frage hast du teilweise schon vorher beantwortet, aber stellen wir sie nochmal. Wenn ich den Namen Slavisa Jokanovic höre, dann?
Kriege ich Angst, würde ich sagen.
War es so schlimm?
Nein, aber guter Trainer, alte Schule, sagen wir so.
Okay.
Ein Sturmspiel der Damen schaue ich mir
hoffentlich bald einmal an, weil in Sagan kenne ich ja von Austria-Zeiten noch. Mit dem tausche ich mir immer wieder aus oder habe ich mir austauscht, wie noch nicht da war. Und hoffentlich bald, ja.
Sehr gut. Die Einladung zu Black FM?
Freut mich.
Ja, das freut uns auch.
Gut, okay. Letzte Frage. Die nächste Einladung zu Black FM ins Studio sollte unbedingt wer bekommen?
Dazu sagen muss man, der Cheftrainer Jürgen Säumel war schon da.
Okay. Säumel war schon da. Spieler habt ihr auch schon gehabt oder noch nicht gehabt?
Im Studio noch nein, keinen.
Wir tun bisher immer nur telefoniert mit den Jungs aus der Zweier.
Okay. Wen sollte man unbedingt einladen ins Studio von eurer Truppe? Weil er auch extrem viel zu sagen hat.
Auch gern zwei auf einmal.
Ja.
Haben wir auch schon gehabt.
Der Teammanager Basti Baumgarten hat, glaube ich, richtig viel zu mir erzählen. Den würde würd ich auf Nummer 1 setzen.
Ja.
Und dann würde ich einen Man to Watch eurer Wahl nehmen.
Ein Man to Watch eurer Wahl, Frank?
Ein Man to Watch unserer Wahl. Dann, keine Ahnung, Sorg.
Zum Beispiel.
Hat der Freude, wenn man ein Mikro ins Gesicht hat?
Redet er gern?
Nein. Ja, dann musst du so sagen, wer rettet lieber, weil du siehst, ein bisschen muss man schon reden wollen mit uns. Sonst wird es zach.
Ja, das überlegen wir noch. Sag ich noch.
Gibst du uns noch einen Tipp?
Hödel zum Beispiel, redet der mehr?
JP?
Ja.
Mehr als der Sorge, glaube ich.
Okay. Ja, vielleicht dann beide.
Ja gut, wenn Sorg ein kompletter Bane ist, ein kompletter Schweiger, dann ist das jetzt relativ. Aber gut, danke, wir werden das noch
gut
besprechen.
Gut zu wissen, können wir in die Redaktionsplanung aufnehmen.
Gut.
Alles klar, dann vielen Dank, Michi, fürs Kommen und alles Gute für die kommenden Aufgaben bei der Zweier und am Ende natürlich vielen Dank für eure Zeit, fürs Zuhören. Lasst uns eure Meinung zu den angesprochenen Themen wissen. Postet Kritik, Lob und Ideen zu unseren Sendungen auf unserer Facebook-Seite oder auch auf Instagram. Und wie immer freuen wir uns über 5 Sterne in der Podcast-App eurer Wahl und vielleicht ein Like, Follow oder Abo für unsere Social-Media-Präsenzen. Und wer uns unterstützen möchte, kann das gerne machen auf blackfm.at unter dem Punkt Unterstützen. Gibt es dazu alle Infos. Vielen, vielen Dank an alle, die diese Chance bereits ergriffen haben und uns den einen oder anderen Euro haben zukommen lassen. Das motiviert uns zusätzlich weiter an diesem Ding, das sich blackfm nennt, zu arbeiten. Wir haben heute einiges gelernt über die Zweier beim SK Sturm, was so für Herausforderungen bevorstehen und wie man sie bewältigen möchte. Die nächste Aufgabe heißt, wie bereits erwähnt, KSV 1919 in. Wir gehen davon aus, möglicherweise Gleisdorf oder nicht. Schauen wir mal, jedenfalls am Samstag um 20 Uhr. Die Schwarze Einser gastiert am Samstag um 17 Uhr in der Champions League Heimstätte in Klagenfurt bei der dortigen Austria. Und die Sturmfrauen beginnen das Liga-Abenteuer in Linz am Donnerstag um 18 Uhr und am Sonntag heißt der erste Heimspielgegner Austria Wien. Leider in Messendorf und nicht in der Kurm. Aber auch dort gilt, wie überall sonst auch, alles für die Schwarzen. In diesem Sinne wünschen wir euch, je nachdem, einen guten Morgen, einen schönen Tag, einen geruhsamen Abend. Auf alle Fälle bis bald bei
Black FM.
Cut.
Und wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.